D-Radio Wissen. Update.
They caused a lot of damage.
Sie haben eine Menge Schaden verursacht und wir werden darauf antworten. Wir werden darauf proportional reagieren, auf eine Art und zu einem Zeitpunkt, der uns angemessen erscheint.
In a place and time and manner that we choose.
Mit diesen Worten hat US-Präsident Barack Obama Nordkorea letzte Woche gedroht, dafür, dass das kommunistische Land angeblich einen Hackerangriff auf das Hollywood-Studio Sony Pictures gestartet hat. Nordkorea bestreitet das. Jetzt ist in Nordkorea fast 10 Stunden lang das Internet ausgefallen. Stecken die Amerikaner dahinter oder gibt es andere Gründe? Das ist eines unserer Themen im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
9 Stunden und 31 Minuten. So lange war Nordkorea offline. Doch viele Menschen dort dürften davon gar nichts mitbekommen haben. Das Land hat nur gut 1000 offizielle Internetseiten und das Netz ist nur der Elite von Staat, Militär und Partei zugänglich. Warum es in dem kommunistischen Land komplett zusammengebrochen ist, ist bisher unklar. Neben dem Verdacht gegen die USA gibt es noch eine Reihe von anderen möglichen Ursachen. Der simpelste: technische Probleme. Eng damit zusammenhängt die Möglichkeit, dass das nordkoreanische Netz von privaten Hackern aus dem Ausland angegriffen wurde. Laut Computerexperten ist das technisch rückständige Netz Nordkoreas leicht lahmzulegen. Die US-Firma Cloudflare, die auf den Schutz von Webseiten spezialisiert ist, geht davon aus, dass das nordkoreanische Netz nur maximal 10 Gigabyte pro Sekunde aushält. Was aus Sicht des Unternehmens allerdings gegen einen Hackerangriff spricht, dass das Netz nach wenigen Stunden wieder funktioniert hat. Bleibt noch die Möglichkeit, dass China seine Finger im Spiel hat. Fast die gesamte nordkoreanische Telekommunikation läuft über chinesische Betreiber. Laut unserem Korrespondenten Martin Fritz hätte China gute Gründe, Nordkorea seine Macht zu demonstrieren.
Das Regime in Pyongyang hat sich von Peking abgewandt und setzt neuerdings auf Hilfe aus Moskau, weil der hingerichtete Onkel von Kim Jong-un als China-Freund gilt. Dazu würde passen, dass die USA China um Hilfe gegen Nordkoreas Cyberattacken gebeten haben. Zweitens könnte Nordkorea selbst seine Internetverbindungen nach draußen gekappt haben. Das klingt unwahrscheinlicher, als es ist, denn Nordkorea steht gerade weltweit am Pranger. Zum einen wegen der Attacke auf Sony und zum anderen vor den Vereinten Nationen wegen massiver Menschenrechtsverletzungen. Vergangene Woche hatte die UN-Vollversammlung gefordert, Kim Jong-un vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu stellen. Dagegen kämpft die nordkoreanische Propagandamaschine seit Monaten mit voller Kraft. Zuletzt hatte die Führung in Pyongyang den USA gestern mit Krieg gedroht und die Teilnahme an der Sitzung des UN-Sicherheitsrates über die Menschenrechtslage in Nordkorea abgesagt.
Die Sitzung des UNO-Sicherheitsrates über die Menschenrechtslage in Nordkorea hat trotzdem stattgefunden, obwohl China kurz vorher noch versucht hatte, sie zu verhindern. Pyongyang werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, darunter Hinrichtungen, Vergewaltigungen und Folter. Der stellvertretende Generalsekretär für Menschenrechte, Ivan Simovic, appellierte an die Sitzungsteilnehmer.
The people of DPRK have endured decades of suffering and cruelty. They need your protection.
Die Menschen in Nordkorea leiden seit Jahrzehnten und brauchen die Hilfe der Weltgemeinschaft, so Simovic. Die UNO-Botschafterin der USA, Samantha Power, bezeichnete Nordkorea als gelebten Albtraum. Und sie schilderte den Bericht eines geflohenen nordkoreanischen Gefängniswärters. Der hatte von einer von Wärtern vergewaltigten Insassin erzählt, die das Kind zur Welt gebracht hatte.
The former guard reported that prison officials cooked her baby and fed it to their dogs. This sounds unbelievable and unthinkable.
Die Wärter haben das Kind gekocht und an ihre Hunde verfüttert. Am Ende der Sitzung haben die USA und andere westliche Staaten wie Frankreich und Großbritannien für eine Empfehlung der UNO-Vollversammlung gestimmt. Die sieht vor, dass sich die nordkoreanische Führung vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten soll. Beobachtern zufolge muss sich Nordkorea aber wenig Sorgen machen. Im UNO-Sicherheitsrat sitzt mit der Vetomacht China ein enger Verbündeter und auch Russland lehnt die Initiative ab.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Auch in den sozialen Netzwerken wird heute viel über den Netzausfall in Nordkorea diskutiert, meist aber eher ironisch. Auf Twitter sieht Raoul Radon eine größere Verschwörung hinter dem Ausfall. Hat Nordkorea Twitter gehackt oder wieso ist hier so wenig los? Morgen ist Weihnachten? Ich pack dann die Verschwörungstheorie wieder ein. Und der Mario schreibt, buhu, Nordkorea war offline. Und die Bevölkerung dachte sich, wir haben Zugang zum Internet? User Lalu ist verwirrt. Warte mal, in Nordkorea gibt es Internet? Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Dagegen mahnt User B&C Berlin zu Ernsthaftigkeit. Würde mich über einen Aufschrei über Kinderarmut und Hunger in Nordkorea mehr freuen. Stunden ohne Internet? Na und? Auf Facebook meint Daniel Prusseit, bin zu Hause auch zwangsweise offline. Hier heißen die nordkoreanischen Zustände Telekom. Und Daniel Bär hat schon eine Schuldige gefunden. Kim Jong-uns Frau beim Internet-Shopping. Schatzi, ich habe das Internet kaputt gemacht. Auch beim Satire-Magazin Der Postillion geht es heute um den Netzausfall und es titelt Heldenhafter Kim Jong-un rettet Nordkoreas Internet, indem er Fritzbox aus- und einsteckt.
Was sonst noch wichtig war?
Die Männer sind mehrmals gekommen und haben einige von uns Mädchen mitgenommen. Die, die sich gewehrt haben, wurden an den Haaren weggeschleift. Andere wurden mit Kabeln verprügelt. Uns wurde immer wieder gesagt, dass man uns zwangsverheiraten oder verkaufen würde.
Das Zitat einer jungen Jesidin, die dem Terror der IS-Miliz im Irak entfliehen konnte. Der Hölle entkommen, heißt auch der Bericht, den Amnesty International jetzt vorgelegt hat. Darin berichten 40 Frauen, die flüchten konnten, was die Terrormiliz den Jesidinnen antut. Die Rede ist von massenhafter Folterung, Zwangsverheiratung und Versklavung. Weitere Einzelheiten zum Amnesty-Bericht jetzt von unserer Korrespondentin Stefanie Pieper.
Etliche der missbrauchten Sexsklavinnen seien Jugendliche oder sogar Kinder gewesen, sagte eine Krisenberaterin von Amnesty. Ihr zufolge benutzen die Dschihadisten des IS Vergewaltigung als Waffe in einem Ausmaß, das man als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnen müsse. Nach dem Bericht von Amnesty haben sich einige der traumatisierten jungen Frauen das Leben genommen, um dem Leiden zu entgehen. Die Organisation forderte unter anderem die kurdische Regionalregierung sowie die Vereinten Nationen auf, die irakische Minderheiten sowie Terroropfer besser zu schützen und zu behandeln.
Dass die Pegida-Anhänger auf ihren Kundgebungen in Dresden rufen, wir sind das Volk, halten viele frühere DDR-Bürgerrechtler für eine Frechheit. In einer gemeinsamen Erklärung schreiben 50 von ihnen, die Worte hätten in der Wendezeit 1989 für Freiheit, Toleranz und Weltoffenheit gestanden. Pegida richte sich jedoch gegen eine vermeintliche Islamisierung des Abendlandes und stehe damit für ein Dunkeldeutschland. Nicht nur am Frankfurter Flughafen gibt es Sicherheitsprobleme. Auch in Düsseldorf haben Kontrolleure jetzt Mängel aufgedeckt. Die Bundespolizei hat bestätigt, dass sie die Sicherheitskontrollen am größten Flughafen in NRW überprüft hat. Die Beamten haben es demnach geschafft, Gegenstände, die zum Bombenbauen benutzt werden, am Personal eines privaten Sicherheitsdienstes in Düsseldorf vorbeizuschmuggeln. Am Wochenende war bekannt geworden, dass es in Frankfurt Sicherheitslücken gibt. EU-Prüfern ist es dort gelungen, bei jedem zweiten Versuch Waffen mit ins Flugzeug zu nehmen. In Frankfurt werden die Kontrollen jetzt verstärkt und Mitarbeiter nachgeschult.
Für uns ist besonders wichtig, dass wir Kartelle beenden und dass, wenn das Kartell beendet ist, wieder wettbewerbskonforme Preise genommen werden. Das ist eigentlich das Beste, was wir für den Verbraucher tun können.
Der Chef des Bundeskartellamtes Andreas Mund. Seine Behörde hat dieses Jahr so hohe Bußgelder wie noch nie verhängt. Insgesamt kamen mehr als 1 Milliarde Euro zusammen, weil Unternehmen sich wettbewerbswidrig abgesprochen haben. Besonders im Fokus standen dabei die Zuckerindustrie, Brauereien und Wursthersteller. Das Geld, das mit den Bußgeldern eingenommen wird, fließt in den Bundeshaushalt.
Was noch wichtig wird.
Nach mehr als 3,5 Monaten Unterbrechung sollen morgen die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und den prorussischen Separatisten weitergehen. Kiew hat heute außerdem einen wichtigen Schritt in Richtung NATO-Beitritt gemacht. Das Parlament hat mit großer Mehrheit beschlossen, dass das Land seinen blockfreien Status aufgibt. Das heißt, bis jetzt hatte die Ukraine keinem Militärbündnis angehört. Nach Ansicht unserer Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt könnte der Schritt aber auch ein Problem für die morgen geplanten Friedensverhandlungen werden.
Das wird zumindest dafür sorgen, dass die Atmosphäre merklich angespannt sein wird. Außenminister Lavrov hat eben schon reagiert und hat diesen Beschluss der ukrainischen Rada als kontraproduktiv bezeichnet. Er heize die Konfrontation weiter an.
Und sonst in der Welt?
In Mexiko ist jetzt noch ein Fall bekannt geworden, in dem Polizisten Mitschuld an einem Massaker haben sollen. 2011 sollen Polizisten in San Fernando im Norden Mexikos an der Ermordung von 193 Menschen beteiligt gewesen sein. Das haben jetzt offenbar Nachforschungen eines Rechercheinstituts in Washington ergeben. Die Unterlagen dazu hatte das mexikanische Justizministerium freigegeben. Die meisten Opfer von 2011 waren Migranten aus Lateinamerika. Ihre Leichen wurden in Massengräbern gefunden. Laut den Unterlagen haben Mitglieder des Drogenkartells CETA die Opfer entführt und ermordet. Und die Polizisten sollen sie dabei sogar unterstützt haben. Der Fall hat große Ähnlichkeit mit dem Verschwinden von 43 Studenten in Iguala. Ist das Jungfernhäutchen noch intakt oder nicht? Frauen, die in Indonesien Polizistinnen werden möchten, mussten bisher einen Jungfrauentest bestehen. Das hat ein Bericht von Human Rights Watch erst vor wenigen Wochen öffentlich gemacht. Indonesiens Regierung will diese Praxis jetzt abschaffen. Das hat der Innenminister des Landes versprochen. Nicht aber, weil die Tests diskriminierend sind gegenüber Frauen. Wie der Innenminister erklärte, kann das Jungfernhäutchen auch anders als durch Sex gerissen sein. Zum Beispiel durch einen Sturz. Die Praxis der Jungfrauentests für angehende Polizistinnen, die noch unverheiratet sind, war im November öffentlich geworden. Indonesien ist das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt. Die Gesellschaft ist zwar zum großen Teil liberal, offiziell sind sexuelle Beziehungen vor der Ehe aber tabu. Nach palästinensischen Angaben kommt sehr wenig der versprochenen Hilfsleistungen im Gazastreifen an. Nach dem Krieg im Sommer hatte es eine Geberkonferenz gegeben. Dort hatten verschiedene Staaten insgesamt mehr als 4 Milliarden Euro Hilfsgelder zugesagt. Palästinensische Vertreter aus Politik und verschiedenen NGOs sagten, bislang seien aber nur 2% der versprochenen Leistungen im Gazastreifen angekommen. Die Politiker kritisierten die langsame Verteilung der vorhandenen Gelder. Es herrsche viel Bürokratie und das behindere den Wiederaufbau. Der Gaza-Krieg zwischen Israel und den Palästinensern hatte 50 Tage gedauert. Ende August einigten sich die Konfliktparteien auf eine unbefristete Waffenruhe.
Wissensnachrichten.
Seit 3 Jahren herrscht in Syrien Bürgerkrieg. Das bedeutet Hunderttausende Tote, über 1 Million Verletzte, Tausende auf der Flucht. Und das bedeutet auch eine Menge Zerstörung. Zerstörung unter anderem von kulturell wichtigen Städten. Hunderte sind in Syrien inzwischen davon betroffen. Das zeigen neue Satellitenbilder, die das Ausbildungs- und Forschungszentrum der UNO-UNITA jetzt vorgestellt hat. Und Jakob Vogel aus unseren Wissensnachrichten ist bei mir. Jakob, was ist auf diesen Satellitenbildern genau zu sehen?
Im Grunde das ganze Ausmaß der Zerstörung von Welterbe und anderen Kulturstätten in Syrien. Die UNITA spricht da inzwischen von fast 300 Moscheen, Tempeln und anderen Gebäuden, die davon betroffen sind. 24 sind komplett zerstört, über 100 sind richtig schwer beschädigt worden und andere sind mindestens teilweise in Mitleidenschaft gezogen worden.
Am bekanntesten ist hier mit die Zerstörung in der Altstadt von Aleppo.
Ja, vor allem natürlich deshalb, weil sie Weltkulturerbe ist und das ist natürlich ein Beispiel, wo besonders viel auf einmal zerstört worden ist. In anderen Fällen wurden kulturelle Städten im Krieg auch schlicht missbraucht. Ein Beispiel dafür ist die Kreuzritterburg Krak de Chevalier im Westen Syriens bei Homs. Das ist eine beeindruckende Festung aus dem 11. Jahrhundert, hoch oben auf einem Berg, die bis vor 3 Jahren auch noch richtig gut erhalten war. Aber die syrischen Rebellen haben die Festung genutzt und sich dort bis Anfang des Jahres verschanzt. Und dann hat die syrische Armee die Burg beschossen, gestürmt und zurückerobert. Und da nahm natürlich auch keine Rücksicht auf die historischen Gemäuer. Außerdem gibt es auch Fälle, wo gezielt zerstört wird. Die IS-Milizen haben an der Grenze zum Irak immer wieder Skulpturen und Heiligengräber gesprengt, die für sie ketzerisch waren.
Aber gegen diese ganze Zerstörung kann auch die UNO am Ende nichts machen, oder?
Ja, und genau das ist auch eigentlich das Bedrückendste an dieser Nachricht. Eigentlich hilft nur appellieren, appellieren, appellieren und ganz viel hoffen.
Themenwechsel. Wissenschaftler in Chicago haben herausgefunden, dass Kinder nicht von Natur aus großzügig sind, sondern das erst lernen müssen. Wie haben sie denn das getestet?
Es gab da 2 Tests. Im ersten haben die Forscher überprüft, wie das Gehirn von 3- bis 5-Jährigen auf moralische Handlungen reagiert. Dazu haben sie den Kindern Zeichentrickfilme gezeigt und dabei haben die Hirnströme gemessen. Und dabei zeigte sich dann, wenn im Zeichentrick einer Figur übel mitgespielt wurde, dann gab es im Kinderhirn 2 verschiedene Reaktionen. Die erste war eine emotionale Bewertung und die zweite war komplexer und brachte den Verstand mit ins Spiel. Und hier wurde also die Handlung dann reflektiert und dann bewertet. Die war je nach Entwicklung des Kindes unterschiedlich stark ausgeprägt.
Dann gab es aber noch einen 2. Test.
Bei dem haben die Forscher den Kindern dann 10 bunte Bildchen geschenkt und gesagt, das nächste Kind, das in den Raum kommt, bekommt keins mehr. Und jetzt wurde geschaut, geben die Kinder was ab von ihrem Bildchen. Und am Ende stellte sich raus, die Kinder, die im ersten Test nicht nur emotional reagiert hatten, sondern Handlungen auch mit dem Verstand reflektiert hatten, die waren am Ende großzügiger und auch bereit, dem nächsten Kind was von ihren bunten Kärtchen abzugeben. Sprich, um wirklich großzügig zu sein, reicht es nicht, emotional zwischen richtig und falsch unterscheiden zu können. Wichtig dabei ist vielmehr, dass Kinder in der Lage sind, Handlungen zu reflektieren. Und das ist Lernsache bzw. eine Frage der Erziehung.
Jetzt kommen wir von kleinen Kindern zu verirrten Robben. Rettungskräfte in England haben eine Robbe auf einem Feld geborgen, weit weg vom Meer. Was war da los?
Das Tier hatte sich wahrscheinlich verirrt und war aus dem Meer an den Fluss hochgeschwommen und hatte sich dann 30 Kilometer weiter nicht mehr zurückgefunden. Eine Spaziergängerin hatte die Robbe entdeckt und den Fund dann der Polizei gemeldet. Und jetzt wurde das Tier in eine Klinik gebracht. Und wenn sie wieder fit ist, dann geht's wieder ab ins Meer.
Zurück ins Meer, die Geschichte der kleinen Robbe. Das war Jakob Vogel aus unseren Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
nichts mit weißen Weihnachten. In der Nacht wird es vor allem im Norden weiter regnen, im Süden bleibt es trocken. Morgen am Heiligabend wird es im Süden wieder viel Sonne geben, im Norden und in der Mitte Deutschlands eher wolkenverhangen, teilweise wird es auch regnen. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 12 Grad, also eher mild.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.